Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 351 am 8. Mai 2024. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Pip, wie war dein Wochenende? Hast du deine Keynote-Präsentation von AI machen lassen? In 2 Stunden ein bisschen gepromptet, alles fertig und dann das schöne Wochenende genossen.
Ja, schön wär's. Ich habe noch ein bisschen mit Old Tech gestruggelt. Und zwar habe ich am Sonntag um, ich glaube, 15 Uhr hat mein Windows-Rechner meine PowerPoint gefressen. Ist lustig, weil ich mal der Hund hat die Hausaufgaben gefressen, Witze mache, aber ich musste kurz den Rechner runterfahren, weil irgendwie too many tabs, ich hatte so 200 tabs in Chrome auf und dachte, das wäre ganz gut mal runterzufahren, habe kurz gespeichert, gewartet, bis das ist gespeichert Symbol gekommen, runtergefahren, hochgefahren, wieder aufgemacht und dann sagt mir PowerPoint, ob ich jetzt diesen Pfeil dann reparieren möchte. Also erstmal ist mir der kalte Schweiß auf die Stirn gekommen, weil ich bis dahin sozusagen schon so, ja, 2, 3 normale Arbeitstage daran gearbeitet habe.
Hattest du denn schon mehr als die erste Slide?
Ich hatte 80% der Slides. Also ich habe das Finish nicht gemacht, aber also mein Prozess ist so. Ich kann es immer schildern, nicht, dass ihr denkt, ich wichse hier übers Wochenende mal schnell eine Präsi zusammen. Also ich sammle wirklich über das ganze Jahr eigentlich interessante Quellen oder Dinge, die oder Gedanken auch einfach Narrative, die ich spannend finde. In einem so langen Sheet quasi, in Evernote, meiner Notizen-App. Und dann bringe ich das sozusagen zu Papier, indem ich dann das alles einmal sortiere, so eine Art Agenda daraus mache. Und dann kopiere ich das eigentlich so. Also das, was ich dann noch, immer noch spannend finde heutzutage, baue ich dann in die Slides ein. So. Und immer wenn ich was in eine Slide einbaue, dann lösche ich es aus der Notizen-App, was ich später auch noch als sehr dumm rausstellen würde. Kannst dir vorstellen, was kommt. Naja, so dadurch dauert das, sagen, die Produktion des Deck dauert dann eben tatsächlich nur 1-2 Tage, würde ich sagen. Ja, also lange Tage. Aber ja, so, dann bin ich entsprechend gut vorangekommen bis Sonntagmittag. Hatte, ich würde sagen, so 80% der Inhalte fertig. Wie gesagt, noch ein bisschen Überschriften schreiben, Quellen dazu und hin und her rücken, aber das Großteil fertig. Und dann, wie gesagt, wurde ich gefragt, ob ich den Pfeil reparieren möchte. Und wenn ich dann reparieren geklickt habe, kam, ja, Edge, geht aber nicht. Dann hatte ich einen ungefähr 30-minütigen Wutanfall. Ich wollte eigentlich meine Maus gegen die Wand schmeißen, habe aber auch begriffen, dass das nicht schlau ist. Und an mir selbst meine Wut ausgelassen. War so irgendwo zwischen Tränen, Wut, Verzweiflung. Fand die Welt ziemlich ungerecht, dass es ausgerechnet mir passiert, der sowieso schon wenig Zeit hat dafür gerade. Vielen Dank übrigens an der Stelle an Holger Chapitz, der so nett war, mir den Newsletter abzunehmen. Den hätte ich ja sonst auch noch Sonntagnacht schreiben müssen. Da war so lieb, der Kollege Chapitz vom Alles auf Aktien und Devon und Chapitz Podcast einzuspringen und hat, glaube ich, einen sehr guten Newsletter abgeliefert. Naja, und ja, dann blieb halt nur, du weißt, also unsere größte Angst ist ja, dass wir einen Podcast zweimal aufnehmen müssen, weil es so furchtbar frustrierend ist, einfach das Gleiche nochmal zu. Und jetzt stell dir vor, du musst, keine Ahnung, so 80 Slides, würde ich schätzen, oder ja, 60 bis 80 Slides neu bauen. Denkst du, naja, geht ja jetzt schneller, du hast ja alles schon recherchiert. Nur, dass meine Notizen eben weg waren, weil die habe ich ja gelöscht in dem Moment, wo ich das in die Slides gepackt habe, damit ich weiß, irgendwas noch zu tun ist. Alles, was mir blieb, war mein Memory und Gott sei Dank, der Chrome-Browser-Verlauf hat mein Leben gerettet, muss man sagen. So habe ich es dann geschafft, in sagen, wenigen Stunden immerhin, das grobe Gerüst wieder hinzubauen. Bin jetzt immer noch beschäftigt sozusagen mit dem Rest. Ich war noch nicht ganz fertig. Bin dem Schein gestresst eigentlich. Es wird wahrscheinlich ein eher kurzer Podcast werden heute, auch dafür schon mal meine Entschuldigung. Aber ich bin nicht so happy mit meiner Microsoft-Aktie. Das könnte ein bisschen in die Präsentation eingeflossen sein. Das muss ich noch erklären, warum es eigentlich zu diesem Fehler kam. Also, ich bin ja nicht bescheuert, ne? Erinnerst du dich, dass Google Meet immer mal die Zoom-Links überschrieben hat Google hat immer mit Meet und Outlook mit Teams, glaube ich, versucht, so automatisch Meetings zu machen, selbst wenn es einen Zoom-Link schon gab. Und das Gleiche macht Microsoft gerade mit PowerPoint. Ich bin ja nicht blöd, mir sind schon die Gefahren bewusst. Das heißt, ich weiß, es gibt eine physische Kopie, da hast du normalerweise diese Versionierung, dass immer diese zwischengespeicherten Versionen noch da sind. Und es ist natürlich in der Cloud gespeichert. So, weil ich ja nicht bescheuert bin. So, was Microsoft aber neuerdings macht, ist, dass sie, und meine Cloud ist Dropbox, wo das drin ist. Ne? Dann kann ich überall drauf zugreifen. Ich habe es auf dem Handy, selbst wenn ich mal ohne USB-Stick loslaufe, kann ich später sozusagen noch aus dem Handy runterladen und so weiter. Eigentlich komplett fail-safe. Außer, dass dieser ich darf das auf der Bühne nicht sagen, sonst wird das YouTube-Video gesperrt, aber hier im Podcast darf ich ja sagen, dieser verfluchte Fick-Konzern aus Redmond, das, was sie machen, ist halt, das immer wieder im OneDrive, also deiner persönlichen Microsoft sozusagen Cloud, abzulegen. Und diese Hurensöhne von Produktmanager, die das gebaut haben, oder Hurensöhninnen, verdienen einen speziellen Platz in der Hölle dafür. Weil normalerweise, also ich krieg so, wie eine Präse baue ich. Ich nehme mir in der Regel einen alten Master oder eine alte Präsentation sozusagen, lade ich mir aus der Dropbox, klicke dann Speichern unter und speichere sie im gleichen Ort, sozusagen die, mit einem unbenannten Namen, neue Version. Der Name, wie ich noch weiß aus der Fehlermeldung, die sich in meinen Kopf eingebrannt hat, der Name war 2024-mai-omr24-redstage-wednesday-16uhr-keynote-philipp-klöckner PowerPoint, PPTX. Genau, und die sollte eben gespeichert werden in docs.live.net, was die OneDrive Cloud von Microsoft ist. Bei diesen Synchronisierungen muss es aber zu einem Fehler gekommen sein. Das kann daran liegen irgendwie, dass entweder die Internetverbindung nicht perfekt war im Moment oder dass eventuell die, ich glaube, meine Festplatte hat so ein bisschen Kapazitätsprobleme gerade. Und am Ende hat es dazu geführt, dass es weder in der fucking Cloud war, noch die lokale Kopie gespeichert wurde. Die war nämlich auch nur 9,5 Megabyte groß, habe ich dann gemerkt, was deutlich zu klein ist für die Arbeit, die ich gemacht habe. Also es müsste eher so Richtung 80 oder 50 bis 80 Megabyte groß sein. Genau. Das alles wäre aber niemals passiert, hätte es das einfach in der Dropbox gespeichert, wie das es immer tun soll. Aber jedes Mal, wenn du kannst einfach dein Leben lang in der Dropbox arbeiten und jedes Mal, wenn du Speichern drückst, schlägt er dir vor, warte, ich gucke nach, wie das heißt. So, ich klicke jetzt hier Datei, Speichern unter OneDrive persönlich. In dieser PC /Windows/Benutzer/Mail/OneDrive/persönlich. Weil genau da möchte ich ja meine PowerPoint haben. Und nicht in Dropbox/Slides, wie immer. Die sollen in der Hölle verbrennen. Oder ihr Leben lang Höhle der Löwen gucken müssen, oder ich weiß es nicht, aber ich würde alle meine Microsoft-Dividenden der letzten Jahre zurückgeben, um das Problem gelöst zu haben.
Verkauf da lieber die Aktie. So schmerzhaft war es dann doch nicht, ne?
Es war schmerzhaft genug, glaub mir. Ey, ohne Scheiß. Du hast mich noch nie so gesehen, wie mich Leute hier gestern ertragen mussten.
Ich hab's, das Schönste ist, ich hab's gar nicht mitbekommen. Also, ich habe irgendwie abends in unseren Chat geguckt, weil ich tagsüber was Besseres zu tun hatte und habe nur gesehen, oh.
Ja, jetzt erzähl mir noch mal, wie du dir ein schönes Wochenende gemacht hast, Mann.
Gut. Du hättest auch wie Profis, hättest du die Präsentation auch schon im Februar fertig machen können.
Ja, wer macht denn sowas? Das soll ja aktuell, du weißt ja, wie die Dinge eskalieren im AI-Umfeld. Deswegen ist das ja keine Option eigentlich.
Aber es hört sich doch eigentlich jetzt danach an, dass Dropbox mal Microsoft verklagen könnte. So nachdem Slack das versucht hat, ist das doch jetzt der nächste Case. So kompetitiv ist das ja nicht.
Also ich fühle auf jeden Fall sehr subjektiv, dass Microsoft hier seine Marktmacht ausübt und einfach immer wieder mein Default überschreibt. Wahrscheinlich kann man irgendwo deinen Standard-Speicherordner einstellen. Aber hey, man kann einfach mal lernen, was der Nutzer macht. So, wenn er nur einfach in einem Ordner arbeitet, sollte das vielleicht mein Standard-Speicherordner sein. Und wenn du deinen eigenen Fick-Ordner nimmst, dann sorg dafür, dann mach kein Häkchen an die kleine Diskette, die für Speichern steht. Warum steht eigentlich eine Diskette noch für Speichern? Wie bescheuert ist das auch? Aber dann mach da keinen Kackhaken dran, wenn du es nicht gespeichert hast in der Cloud. Dann sag, hey, das Speichern hat nicht funktioniert. Vorsicht, Vorsicht, nicht Computer ausschalten. Nee, aber so, check, alles okay, ist in der Cloud. Tschüss, Philipp, geh schlafen. So, dann mach das Computer wieder an. Hurensöhne, ey. Das wird jetzt geratet. Nee, du musst das selber, glaube ich, labeln für Spotify, dass da Swearing drin ist, dass da so ein kleiner Parental Approval auf dem Rand kommt.
Ja, das macht Jan aus dem Off für uns. Aber, also, ja, Wahnsinn, tut mir
echt leid. Wenn ihr bei Microsoft arbeitet in der Produktentwicklung für Office und auf der OMR mir im Weg läuft, es gibt free Hugs. Backpfeifen.
Ja, oh Mann. Ja, dann lass doch morgen mal zum Microsoft-Stand gehen. Lass doch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Oder?
Ja.
Du kannst auch einfach. Genau,
wenn die Klos voll sind nach der Party, ne? Und ihr müsst einen großen Nummer 2 Plan B machen. Nee, das darf man nicht aufrufen. Aber schaut euch vorher an, wo der Microsoft-Stand ist.
Bist du denn jetzt fertig? Besser. Also mit dem Rant?
Natürlich nicht. Wie soll ich denn fertig sein? Lass den Podcast fertig machen, dann werde ich vielleicht fertig. Ich brauche jetzt jede Minute noch.
Okay, da machen wir schnell durch. Also, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst, ich habe das Wochenende ein bisschen entspannter verbracht, war am Samstag, habe mir die Probe angehört von OMR. Und zwar hat Roland und Westermeier haben die große Keynote schon fertig und haben sich im Meetingraum getroffen in der OMR. Eine Handvoll Leute waren da und ich und sind einmal durchgegangen. Ich kann nicht beruhigen. Da gibt's auch noch leichte Änderungen, aber dann geht's eher darum, ob eine Slide noch rauskommt.
Und mal, ob darfst man du exklusiv scoopen hier, was, worüber geredet wird?
Nee, natürlich nicht. Hä? Also es lohnt Wieso? Sich. Also, rate mal, AI wird ein Thema sein. Dann, wie Holger...
Von 1 bis 10, wie gut war sie?
Ich würde sagen, eine gute 8 bis 9.
8 bis 9? 10 gibt's ja nicht und no, das wäre schon eine Maximalbewertung.
Ja, ich würde sagen, es war eine 8 und wenn sie auf der Bühne stehen, dann wird's eine 9. Wird natürlich nicht so gut wie deine, falls sie irgendwann fertig wird. Nee,
darum geht's ja nicht.
Aber war schon gut. Du könntest die, also vielleicht baust du einfach die letzten Slides auch noch auf der Bühne, um zu zeigen, dass du schneller bist als die AI.
Nee, aber ich habe eine andere Idee. Das erzähle ich dir, wenn wir uns sehen privat. Ich glaube, ich hätte ein gut geiles Format eigentlich für Keynotes. Also 100% geklaut, aber ich glaube, es würde gut funktionieren. Egal. Also du kannst uns nicht erzählen, was in der großen OMR Keynote vorkommt. Sag mal so, worum es geht.
Holger hat es im Newsletter richtig gesagt. Es geht auf jeden Fall um den GIGS. Der fängt am Anfang an. So der deutsche Internetindex, den sich die Jungs ausgedacht haben, der performt natürlich nicht so gut. Dann, ja, viel über AI und da finde ich Rolands Part super. Ja, und dann gibt es noch natürlich am Ende noch eine kleine Überraschung, die ich jetzt noch nicht so gesehen habe, beziehungsweise wo ich denke, dass auf einmal die SEO-Herzen wieder höher schlagen werden. Das andere Highlight war, Westermeier hat erstmal zwei Spiegel auf den Tisch geworfen, als er reingekommen ist und die haben ein großes, ja, 4 Seiten, 5 Seiten Story über ihn und OMR gemacht. Da gibt's eigentlich nur, oder ich fand zwei Highlights. Das eine ist, und da kannst du mal raten, es steht so, ja, es gab ein paar ungelöste Probleme so. Ein Speaker würde gerne, dass hunderte von seinen Büchern abgekauft werden. Ein anderer Speaker würde gerne, dass für 10.000 Euro sein Team eingeflogen wird. Was denkst du, welcher Speaker hat wohl schnell noch ein bisschen seinen Buchabsatz hochschieben wollen?
Also ich habe weder Bücher noch Teams. Ich bin unschuldig schon mal. Es wird natürlich, also es klingt sehr nach Scott Galloway und das Team. Wir haben so eine große Entourage reist, kann man sich ja vielleicht auch denken.
Ja.
Da gibt's übrigens Gossip. Da weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Das
schneiden wir raus.
Also es kommt nicht aus OMR-Kreisen, aber dass jemand, der ein großes Team hat, das Team so groß ist, dass es gar keine Hotelbetten mehr dafür gibt in Hamburg und man deswegen in einer anderen Stadt wohnt und deswegen rübergeflogen werden muss, quasi. Hast du das auch gehört?
Nee, das ist noch nicht zu mir gekommen. Aber
kann man das erzählen? Bestimmt nicht. Bestimmt noch nicht. Das Hörensagen. Ich weiß auch nicht mal, wo es. Ich weiß, aber.
Na, wie viele Leute bringst du denn mit?
Springen Familie.
Ja, und dann?
Achso, und übrigens, wir müssen auch sagen, wir nehmen am Montag Mittag auf, natürlich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt am Dienstag abends noch oder gerade Montagmorgen, Mittwochmorgen an der Präsi bastel, sondern es ist Montagmittag.
Ja, damit wir die OMR richtig genießen können, nehmen wir vorher auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht hinten noch irgendwie so ein bisschen was dazu machen. Oder die Samstagsfolge wird dann so unser Recap. Dann können wir uns einfach zu, wenn du bis dahin noch lebst, wahrscheinlich.
Das würde ich in Frage stellen. So, im Moment sieht es nicht so aus.
Wenn der Adrenalin von der Bühne, wenn du von der Bühne runtergehst um 5 Uhr und das Adrenalin runtersickt, dann kommt erstmal die kleine Grippewelle von der Seite. Körper bricht zusammen.
Unbedingt noch.
Aber ja, nochmal zurück zum Spiegelartikel. Was ich wirklich immer wieder bemerkenswert
finde. Nee, aber ich will nochmal, also die Keynote wird wirklich gut. Also der Inhalt gefällt mir, den ich gefunden habe oder gesucht habe oder mir ausgedacht habe. Also das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass das irgendwie so last minute zusammengeklöppelt wird, sondern es war einfach deutlich mehr Stress, weniger Schlaf und es wird vielleicht, also, aber hübsche Slides sind jetzt eh nicht meine Stärke, von daher geht gar nicht so viel verloren. Also vielleicht wird die Optik ein bisschen leiden, ich glaube inhaltlich bin ich eigentlich, oder komme ich dahin, wo ich hin wollte. Ich kann das sogar noch 2-3 Mal so sozusagen im Kopf durchgehen vorher. Das wird alles gut. 16 Uhr. Ach nee, es ist ja schon vorbei. Ach nee, man kann das hören bevor. Ja. Wenn ihr auf der OMR seid, dann 16 Uhr auf der roten Bühne. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst, Philipp. Und vorne in der ersten Reihe sitzt.
Ich glaube, das wird sowieso gut. Du kannst ja am besten last minute. Also ich glaube, es wird so besser, mit ein bisschen Wut und ein bisschen mehr Stress wird ja deine Arbeit immer besser.
Ja, wer noch kompromittierendes Material über Microsoft hat, kann mir das noch zuschicken. Es wird Dinge, die verlesen auf der Bühne.
Das Beste, du hijackst einfach, du sagst, AI-Hype, Winner, Microsoft, letzte 12 Monate. So, jetzt mein Short Report für Microsoft und Nvidia. Nee,
soll ich schon mal einen kleinen Teaser auf die Keynote machen?
Ja, mach mal.
Weißt du, wie viel Wasser in der Außenalz? Außenalzer ist das, wo man als Hamburger, also Hamburger definieren sich ja, wie schnell sie die Alster runterlaufen, wenn ich es richtig verstehe. Und die Außenalzer ist sozusagen das Große, wo man rumläuft. Nicht das genau. Kleine da vom 4 Jahreszeiten, sondern das Große.
Genau, ne?
Das ist die
Außenalzer. Da brauche ich 30 Minuten für.
Ja, siehst du, sag ich ja.
Das ist eine Lüge natürlich.
Ich 40, aber ich gehe zu Fuß. Schätz mal, wie viel Wasser Microsoft verbraucht im Jahr.
Um Server zu kühlen und den ganzen Triss? Mhm. Wahrscheinlich 100-mal die Außenalster.
Nee, 10-mal im Jahr.
Nur?
Aber immerhin, hallo?
Ja, noch. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich 20-mal sein. Ey,
weißt du, wie viel Liter? Das sind halt 30 Milliarden Liter. Das ist schon eine ganze Menge, was da reinpasst. Die ist ja 4 Meter tief.
Da hattest du ein schönes Bild für und das musst du jetzt nochmal generieren lassen.
Ui, ach so, nee. Auch das mit der Außenalzer ist doch greifbar, oder? Ja. Für den Hamburger. Und weißt du, wie viel die zurückgeben? Ach nee, das war, glaube ich, Google, die das zurückgeben. Ich muss mal gucken, ob das die Zahlen. Ich kann auch sein, dass es gerade mit Google verwechselt. Aber ich meine, wir wissen ja, dass sie jetzt einigermaßen gleich groß sind, was Cloud Data Center angeht. Also, Google gibt so viel zurück, wie durch die Alster-Fontäne in einem Jahr durchgeschossen wird. Zum Vergleich.
Gut, über den Spiegelartikel rede ich nicht mehr. Das interessiert dich ja nicht. Ich find's
der war aber interessant. Ich habe ihn schon gelesen, also überflogen.
Mein kurzer Highlight, und das ist jetzt kein Diss oder kein irgendwas, sondern ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass Leute, die eigentlich das absolute Zenit erreicht haben, trotzdem dann auf gewisse Sachen keine Lust oder irgendwie das nicht machen wollen. Und da steht, also in dem Artikel steht, dass er eigentlich die Keynote gar nicht halten möchte und seine Mitarbeiter dann sagen, er soll es machen, er ist die Audience will ein bekanntes Gesicht. Das finde ich so krass, weil wahrscheinlich ist, also mindestens jede zweite Person, die dort ist, träumt wahrscheinlich, auf dieser Bühne zu sein und zu reden und diese Keynote zu halten. Und als Menschen sind wir dann oft so, dass wir wenn wir in der Lage sind, dass wir dann irgendwie denken, wir sollten das nicht machen, wollen das nicht machen oder sowas. Also ich finde das bemerkenswert, dass man wahrscheinlich, wenn PowerPoint besser funktionieren würde, also Microsoft Cloud und Menschen immer Lust hätten auf die Sachen zu machen, die gerade anstehen würden, wären wir wahrscheinlich effizient als mit jeglicher AI.
Ja. Also ich habe gestern auch eine Minute lang überlegt, ob ich es einfach absage. Aber das ist eine Arschlochnummer, kann man ja auch nicht machen. Also ich meine, es wäre ein guter Grund einfach, wenn du
Das wär super gewesen. Da hätte ich jedes Mal, also das hätte ich auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre im Podcast immer wieder angesprochen. Wenn du mich fragst, ja, ob ich meine Hausaufgaben gegessen habe.
Das wirst du niemals erleben. Ich bin kein Quitter. Lasse ich Leute nicht hängen und ich bin auch kein Quitter. So worst case wäre, ich würde anhand der PowerPoints vom letzten Jahr erklären, was sich geändert hat. Oder du machst einfach 10 Thesen und redest. Du kannst das ja auch komplett auf der Audiospur machen, theoretisch. So. Kannst einfach 10 Thesen mit Tesafilm an die Kirchentür heften und dann dazu reden. Auch das wäre noch okay, gut, glaube ich.
Ich glaube, das wäre der absolute Supermove, zu sagen.
Ich glaube, du hättest gestern lachend in der Hecke gelegen und ich hätte dich dann angefangen zu verprügeln. hättest du es gestern gesehen, du hättest lachend in der Ecke gelegen. Weil du mich, glaube ich, als relativ kontrollierten Menschen kennst, aber also ich habe nicht rumgeschrien oder doch, ein bisschen habe ich geschrien, aber also ich schreie niemanden an, sondern ich schreie einfach in mich rein. Aber ich fand wirklich gestern, dass ich das nicht verdient. Ich könnte schon wieder weinen. Ich fand wirklich, dass ich das nicht verdient habe gestern.
Ich frage mich, warum
der Fernseher... Ich weiß auch noch nicht, diese offene Rechnung mit Microsoft, wie sagt man, begleichen soll.
Ich frage mich, warum da hinten der Fernseher immer noch auf dem Boden liegt.
Wie gesagt, ich übe weder Gewalt gegen Dinge noch schon gar nicht gegen Menschen aus, aber im Zweifel gegen mich selber. Aber
das Beste wäre, wenn du einfach ohne Keynote präsentierst? Große Bühne, keine Bilder.
Die Slide wird diese Fehlermessage von die ich dir gestern geschickt habe.
Oder noch besser.
Von Microsoft.
Noch besser, du also als Keynote-Speaker haben wir eben gelernt, gibt's manchmal so ein paar Wünsche, ne? Hier irgendwie noch ein paar Leute dazu schicken, noch ein paar Hotelzimmer, noch irgendwie ein paar Bücher. Du sagst, du hättest gerne so ein Projektor.
Den Produktmanager von Microsoft auf der Bühne hätte ich gerne.
Nein, ne, du hättest gerne so ein
Wird spannender als Frank Thelen, das verspreche ich dir.
Du hättest gerne so einen Projektor, wie man den früher in der Schule hatte.
Ein Overhead-Projektor, ja,
genau.
Das ist mein großer Traum.
Und dann malst du einfach da drauf. Ja, nice. Das wäre super. Und dann sagst du, und das kannst du auch noch schön erklären, so, ja, mit AI kann jetzt jeder hier so eine Keynote machen oder sowas. Es geht darum, dass ich euch das jetzt hier erkläre und persönlich, das, was ich hier mache, kann kein Computer und nichts. Und dann erklärst du das so schön, mit 3-4 Folien, das sind dann richtige Folien, und hast dann ein paar Marker und so, das wäre eigentlich, also das wäre auf jeden Fall eine Bilder, die geteilt werden.
Overhead-Projektor wurde übrigens im Osten erfunden, aber schon 1931, also da gab es noch keinen Osten, aber bei Carl Zeiss in Jena.
Also, sollen wir kurz Pause machen, rufst du die kurz an? Schick mal beste Sprachnachricht, ich brauche ein Overhead.
Nee, jetzt habe ich ja schon gebaut. Ich will es nur. Oh Gott, ey. Los, lass mal weitermachen die ganze Zeit. Wir Scheiße hier reden, ey. Schlechte Laune schon wieder.
Gut, dann sollen wir eine Hörerfrage von Bernd machen. Der fragt, wie du die Zukunft von europäischen Telekommunikationsfirmen, Telekom, Vodafone und so weiter siehst, da es ja jetzt sowas wie Projekt Kuiper und Starlink gibt als Challenger. Also jetzt, wenn du in der Stadt wohnst und irgendwie auf die Dächer schaust, dann siehst du ja hier diese schönen Masten, die dir immer irgendwie 4G, 3G, was auch immer, auf dein Handy ziehen. In Zukunft kommt einfach von oben, vom Satellit, direkt die Verbindung in dein Haus, auf dein Telefon. Sind dann die großen Player, die wir so kennen, nicht in Zukunft eigentlich ja, wertlos? Sind das die News-Firmen der Zukunft? Also, dass da gar nicht mehr so viel Werbebudgets oder sowas kommt, weil man alles irgendwie an die Gaffer überweist?
Ja, also, dass sie jetzt wertlos werden, glaube ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die in so eine Art strukturellen Abstieg dadurch gehen. Ich glaube, man muss schon sagen, dass am Ende ist Glasfaser, also wenn du eine super Glasfaserverbindung hast, ist das schon die bessere, schnellere Verbindung nach allem, was ich weiß. Das heißt, nicht jede Anwendung wird jetzt irgendwie durch Satelliteninternet ersetzt werden. Und ich glaube, du würdest auch gar nicht ohne weiteres so viel Bandbreite über das zumindest das bisherige bekommen. Aber also gerade für Regionen, wo es eben nicht so einfach ist, ist es natürlich spannend oder für Mobilität. Und aus Amazon-Sicht ist es insofern halt spannend, dass man Kabel halt komplett ablösen kann. Und das sind nicht nur die Telekommunikationsunternehmen, sondern auch sagen Breitband-Internet, aber es ist eben auch die Cable Companies, sagen nach der US-Definition, also die zum Beispiel auch Fernsehen und sowas anbieten, glaube ich. Das kriegst du ja in der Regel jetzt auch schon über IP in den allermeisten Fällen, nehme ich an, dass du so ein digitales Fernsehen hast. Und ich glaube schon, dass Kuiper und Starlink einen zweistelligen Marktanteil, also prozentualen Marktanteil bekommen in den nächsten 5 Jahren. Ja, 5 Jahren ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber das glaube ich schon. Und allein das tut natürlich bei den herkömmlichen Weg, glaube ich. Dass die jetzt aber verschwinden oder so, glaube ich gleichzeitig auch nicht. Am Ende ist das Netz, auf dem die arbeiten, also sowohl das Bodengebundene als auch 5G-Netz und so weiter, ist, glaube ich, schon eine sehr gute Investition, die man noch auch sehr lange melken kann, würde ich denken. Aber trotzdem sollten sie sich darüber Gedanken machen. Also das so wegzuwinken, wäre, glaube ich, auch falsch. Dann ist hier eine Frage von Discord. Was ist eigentlich aus Pickle geworden? Du hattest mal so eine Marke Pickle registriert, glaube ich, für Pickleball. Die Website scheint es nicht mehr zu geben. Ist der Pickleball-Hype jetzt vorbei bei Philipp Glöckler?
Mein Pickleball-Hype ist vorbei, aber ich glaube, der Pickleball-Hype fängt erst noch an. Letztes Jahr war ich ja noch voll im Pickleball-Fieber, hatte sogar Schläger auf der OMR dabei. Dann im Oktober letzten Jahres habe ich die Seite schon offline genommen. Also ist schon wieder eine ganze Weile her. 8 Monate habe ich damit rumexperimentiert. Nachfrage war nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Kickstart war einfach so. Wir hatten schnell zwei Hallen, in Berlin eine und in Hamburg. Und es gibt halt eigentlich überhaupt keine Einstiegshürden, ne? Das kann jeder machen. Und das hat sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert. Dass halt die Leute, die richtig Spaß haben, haben es irgendwie für sich selbst organisiert. Und dann wäre die einzige Differenzierung wäre gewesen, man macht entweder Real Estate, also richtig Hallen und sowas. Das traue ich mir nicht zu und da ist der Markt auch noch viel zu früh für. Kann man auch im...
Gibt aber Leute, die da... Also ist Paddle oder Pickle jetzt eigentlich größer geworden?
In Deutschland ist Paddle aktuell größer. Also Europa. Und da gibt es auf jeden Fall welche, die da stark investiert haben. Man sieht aber auch, dass die... Also da gab es auch schon immer so Wellen. Es gab eigentlich bei Paddle immer in Deutschland jemanden, oder ein paar Leute, die das in Spanien zum Beispiel gesehen haben und dann nach Deutschland bringen wollten und dann dort investiert haben und dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Jetzt kriegen die, glaube ich, in den letzten 12 Monaten ziemlich viel Media Coverage und das funktioniert, aber auch das Geschäft, ja, werden wir sehen, wie weit das angenommen wird. Ich habe mich einfach dann irgendwann nicht mehr in der, also die ganzen Optionen, die es so gibt, eine eigene Liga zu machen oder irgendwie einen Verband oder, waren alles nicht so meine Sachen, auf die ich Lust hatte oder auch nicht so das wahnsinnig große Potenzial sehe. Und deswegen habe ich irgendwann die Lust verloren und habe gedacht, okay, der Sport ist super, den mache ich weiter, aber die ganze Organisation und alles, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und ich glaube auch eher an diese Plätze oder Sachen, die dann alles anbieten. Also das sieht man in Amerika zum Beispiel ein Verband, der hat sich jetzt umbenannt von Tennis zu Racket Sport. Und das sehe ich halt eher, dass dort halt alles angeboten wird, je nachdem, wie fit oder in welchem Alter man ist und dass man das dann spielt. Weil am Ende ist es alles sehr, sehr ähnlich. Nur das eine ist ein bisschen schneller oder geht ein bisschen mehr auf den Körper. Also ich würde sagen, Hype ist nicht vorbei, der geht gerade erst los, ist nicht so wirklich meins. Also ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, das 10 Jahre zu begleiten. Ich denke, für mich war es super. So, ich habe eine Sportroutine im Alltag gefunden, ich habe neue Leute kennengelernt und alte Freundschaften wieder beleben können. So. Und ich könnte mir sogar irgendwie das Ganze schön rechnen, indem ich sage, eigentlich war Return on Investment positiv, weil 2 der aktuellen Werbedeals sind so mehr oder minder durch Pickleball für uns entstanden. Also du bist eigentlich der große Pickleball-Gewinner. Du hast nichts gemacht, du hast den Namen, die Idee für den Namen, sonst hast du nichts gemacht. Und
das ist alles Werbedeal. Hallo, ich habe diese großartige Marke geschaffen.
Ja, die müssen wir jetzt noch für viel Geld verkaufen. Dann hat sich's
wirklich gelohnt. Und ich habe einmal mit dir gespielt.
Das stimmt. Also ja.
Körperlich verausgabt.
Ja, nicht so körperlich verausgabt wie gestern bei der PowerPoint-Präsentation, aber schon ein bisschen.
Aber, ja, schön.
Aber ja, das ist vorbei. Diesmal OMR ohne irgendein Produkt, was ich irgendwie pushen möchte. Ich will einfach nur genießen. Aber ja, es gehört dazu. Ich bin ja so ein Try-and-Error-Typ. Hab da die letzten Tage wieder viel drüber nachgedacht. Es gehört einfach dazu. Jetzt geht es eher um Ausdauer. Wenn was kleben bleibt, dann durchziehen. Das ist glaube ich, kommt ein bisschen bei mir auf jeden Fall mit dem Alter.
Ja, lass heute mal Sprint statt Ausdauer Podcast machen.
dann habe ich am Wochenende so in 5 freie Minuten hatte, habe ich auf YouTube gesehen Warren Buffett.
Zwischen der ganzen Entspannung hattest du 5 freie Minuten.
Genau. Also die 5 freie Minuten, die habe ich auf YouTube verbracht und habe natürlich, der Algorithmus hat's mir geliefert, ein 9-Minuten Video für Warren Buffett explains why he reduces his Big Apple Steak. So, da habe ich draufgeklickt, ist eine Moderatorin, die ich auch irgendwie aus YouTube oder im Fernsehen oder so kenne, hat die Hörerfrage oder Shareholderfrage dann gestellt und er antwortet. Aber nachdem er nach 5 Minuten mir keine Antwort gegeben hat, habe ich die App gelöscht, also zugemacht und mir gedacht, so jetzt muss ich mich wieder um wichtige
Sachen. Ich habe YouTube gelöscht, weil mein Video nicht gefallen hat. Du bist schon wie unsere Discord-User.
Ja, der hat einfach, Aussage war, er hat gar nichts gesagt. Man kann nachlesen, er hat es angeblich aus Steuergründen oder so verkauft. Anfang des Jahres wurde so ein bisschen gemunkelt, dass er Apple nicht mehr so gut findet, weil im Annual Report wenig darüber geschrieben worden ist. So, ja, er ist nicht so ganz meine Zielgruppe. Aber wir haben eine höhere Frage drin. Da wurde er gefragt, ob er, eine andere Frage, die er nicht beantwortet hat. Und zwar, er hätte seiner Frau empfohlen, S&P 500 ETFs zu kaufen. Da wären aber mittlerweile so viel Tech-Companies drin. Und ob das überhaupt noch sinnvoll wäre, weil dann ja das Klumpenrisiko so groß wäre. Eigentlich eine Frage, die wir auch schon ein paar Mal drin hatten. Wie ist deine Meinung dazu? Kann man diese schönen ETFs noch kaufen oder ist es eigentlich nur Big Tech?
Also A ist das größtenteils Big Tech, aber das ist nun mal die Realität. Ich glaube, er nimmt den S&P 500 statt dem MSCI World, weil er immer sagt, so never bet against America. Also er will, glaube ich, sogar mehr US-Exposure hat, weil er glaubt, dass es sozusagen die beste Ökonomie ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich verfolge jetzt auch nicht jedes Wort, was er sagt, ehrlich gesagt. Dass dieses US-Tech-Overhang, das gibt sowohl im MSCI World als auch im S&P 500 oder Nasdaq logischerweise auch. Aber die Frage ist, ob das nicht berechtigt ist. Also wenn du in die Welt nach vorne schaust, dann glaube ich, also die Trillion-Dollar-Companies sind halt Meta, Microsoft, Apple, Google. Warum sollst du denn glauben, dass sich das ändert? Und ich glaube, mit AI wird das, wenn irgendwas, wird es das verstärken, glaube ich. Also sowohl der Tech-Charakter ist, glaube ich, richtig, als auch der US-Fokus, weil ich finde es echt nicht schön, also es wird auch Teil des Vortrags werden, aber ich befürchte, dass die US-Tech-Konzerne die Welt mit AI mehr oder weniger kolonialisieren werden, also dass die einen Großteil der Rendite abschöpfen werden über AI-Lösungen. Natürlich wird es der ganzen Welt helfen und die wird produktiver werden durch AI, aber ein Teil des Profits daraus wird in die USA gehen, sowohl von dem Profit, der in den USA geschaffen wird, als eben auch im Rest der Welt. Und dadurch sollten US-Tech-Konzerne, glaube ich, jetzt müssen wir natürlich noch Bewertungen in Betracht ziehen, aber prinzipiell sollten die Gewinne dort schneller wachsen als bei uns. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, leider. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich habe keine Bauchschmerzen damit, überwiegend US-Tech-Exposure zu haben. Mein Portfolio sieht ja nicht viel anders aus letztlich. Von daher kann ich da nichts falsch dran finden. Klar sind andere Titel dafür unterbewertet. Du kannst sagen, dass irgendwie, vietnamesische Versorger und indische Minenfirmen und japanische Robotikhersteller vergleichsweise günstig sind, das ist alles richtig. Aber das größte Gewinnwachstum wird in Zukunft, glaube ich, in den USA anfallen, auch weiterhin. Und noch stärker als jetzt, befürchte ich eigentlich. Das ist ein riesensteuerliches Problem, ne, weil das Einkommen dann durch die ganzen Schlupflöcher wahrscheinlich im Rest der Welt auch nicht steuerbar sein wird. Das gibt also nicht nur den Firmen vor Ort, sondern eigentlich den ganzen volkswirtschaftlichen riesige Probleme mit auf den Weg.
Also ähnlich wie wir es in der Werbeindustrie miterlebt haben.
Genau, das ist die gleiche Analogie wie zum digitalen Marketing, wo du sagen kannst, dass wahrscheinlich 90 Cent von jedem Dollar bei Google und Facebook ausgegeben werden und das die gleichen Implikationen hat, dass 3-5% Marge von jedem Modell wegknabbert und gleichzeitig ist zu viel nicht steuerbaren Einkommen kommt. Also die Gewinne fallen nicht mehr lokal an, sondern werden abgeschöpft. Und gleichzeitig wird auf das abgeschöpfte Geld wenig oder keine Steuern gezahlt in dem Land. Das wird quasi nochmal, also es kommt quasi ein weiteres Wertschöpfungsleer, was abgetragen wird, nochmal obendrauf mit AI, kann ich mir vorstellen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Ihr müsst selbst hinterfragen, ob wir Milliarden meinen, wenn wir Millionen sagen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Da du kurz über deine Aktien gesprochen hast und dass du an Big Tech glaubst, eine Hörerfrage. Mich würde tatsächlich das Long Depot von Pip interessieren und wie oft er tradet. Mir ist nur im Kopf, dass er ungefähr gesagt hat, bis über beide Ohren in Tech. Das kann ja vieles bedeuten. Microsoft, Cloudflare, das ist klar. Aber was sonst? Hast du in den letzten Monaten ein bisschen rumgetradet, außer deine große Position bei Microsoft aufzubauen?
Nee, ich trade tatsächlich kaum noch eigentlich. Es scheint ja immer mal so ein bisschen durch. Ich habe lustigerweise übrigens meinen Trading-Account neulich mal wiedergefunden, weil ich einen Steuerauszug, also der sozusagen, wo man sehr riskant tradet, weil ich einen Steuerauszug brauchte. Und es ist mir aufgefallen, dass da irgendwie 13.000 Euro rumlagen, die ich gar nicht mehr, von denen ich gar nichts mehr wusste. Aber das zeigt, wie viel ich trade. Nee, mein langfristiges Depot, ich glaube, irgendwo steht es auch auf der Seite, aber da ist drin, wie gesagt, Microsoft ist eine sehr große Position noch. Dann Cloudflare, bin ich seit langem investiert und das dadurch auch so vervielfacht. CrowdStrike steht noch bei plus 135 oder 136% immerhin. Datadog bin ich knapp im Minus noch, weil ich sehr schlecht zum schlechten Zeitpunkt eingestiegen bin. Snowflake ähnlich, sind aber Unternehmer, die ich prinzipiell glaube, auch wenn sich das Wachstum so bei allen natürlich ein bisschen verlangsamen wird. Was habe ich noch? ZipRecruiter habe ich weiterhin. Genau, manchmal muss ich Positionen so ein bisschen abbauen, um Liquidität zu schaffen, so dass dann, wenn man das Trading nennen möchte, dann könnte man das sagen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Jonas verkauft, die hat ja schnell ihren IPO-Kurs wieder erreicht und lag dann sogar deutlich über dem IPO-Kurs und dann habe ich sie irgendwann verkauft. Was habe ich noch? Achso, Home2Go habe ich es gesagt. Home2Go habe ich natürlich Aktien. Einerseits, weil ich schon immer welche hatte und ich hatte auch einmal welche nachgekauft. Und ich glaube, und dann habe ich noch, da habe ich natürlich irgendwie einen Sparplan auf einen ETF trotzdem auch. Und in meinem sozusagen etwas tradinglastigeren Portfolio, aber da trade ich eigentlich auch nicht mehr. Öfter als einmal im Monat lege ich da vielleicht irgendwas dazu, weil da so ein Sparplan auch läuft. Aber da sind dann nochmal vielleicht 20 andere Titel drin. Aber das kann man kurz raufgucken, was das ist. Wo ist mein Handy? Wie gesagt, das ist jetzt aber nicht, das ist dann vergleichsweise wenig Geld. 4% diese Woche, nicht schlecht. Da ist Nubank zum Beispiel drin, Luckin Coffee, die einzige China-Aktie, die ich habe. Arista Networks, gut gelaufen. Ein bisschen Tonys habe ich da, ein Microsoft Sparplan. Recruit Holdings ist die Mutter von Indeed. Hims & Hers habe ich eine Position, Zscaler, Monday.com. Achso, eine Position in dem großen Portfolio habe ich noch, die würde ich lieber nicht disclosen, die ist aber auch überhaupt nicht relevant für durchschnittliche Hörer. Fällt mir gerade auf, die sehe ich hier. Ja, das sind so die wichtigsten. Ein bisschen Solana habe ich noch, ein bisschen Krypto. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Genau. Aber mich hat ein Familienmitglied am Wochenende gerade wieder gefragt, was man tun sollte. Und meiner eigenen Familie empfehle ich natürlich einen MSCI World Sparplan unterzeugen. Und wie gesagt, ich mache das auch, dass ich jetzt, und ich trade wirklich überhaupt nicht mehr. Also ich sehe jetzt nicht, dass ich einen neuen Titel dazulegen würde gerade. Ich habe die ich habe, entweder nicht angefasst oder reduziert, aus Liquiditätsgründen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie. Dadurch, dass ich die Firmen ja alle relativ engmaschig beobachte, kann ich mir das in Anführungsstrichen leisten, auch Einzeltitel zu haben. Für jeden, der es nicht tut, ist es, glaube ich, Zockerei. Wenn du die Earnings nicht verfolgst und das nicht gut verstehst, ich glaube, dann ist Quatsch, Einzeltitel zu haben. Und wir wissen ja, die langfristige Strategie funktioniert einfach besser mit dem MSCI World Sparplan. Unter anderem auch ein Grund, warum Frauen, es gibt diese Trade Republic Studie, dass Frauen, glaube ich, 2% mehr Rendite im Schnitt erwirtschaften. Und die Antwort ist einfach, weil sie weniger traden. Und oft eben auch Sparpläne nutzen. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Und 2% mehr Rendite jedes Jahr, das macht schon eine Menge aus. Also wer sich nicht sozusagen einer Geschlechtsangleichung unterziehen möchte, der sollte einfach aufhören zu traden und sich einen Sparplan kaufen.
Ja, hat man auf jeden Fall auch ruhigere Wochen, Monate, Jahre, wenn man nicht immer wieder reinguckt. Ich muss erst einen Podcast starten, um zu lernen, dass es sinnvoller ist, ETFs zu machen als Einzelaktien. Dann gibt's noch ein bisschen News von Trump Media, aber nicht, dass Trump Media Probleme hat, sondern wohl sein Auditor.
Genau, über den gab es sowieso schon Witze. Ich glaube, war das Matt Levine oder Robin Wigglesworth? entweder in Bloomberg oder Financial Times Korrespondent, hat schon mal lustig gemacht, dass er, glaube ich, nicht mal seinen Namen richtig unterschreiben kann im Audit. Aber jetzt hat die SEC die tatsächlich angeklagt, die Firma von Ben Borgers heißt der, die Firma heißt BF Borgers, hat sich bereit erklärt, 12 Millionen zu bezahlen und er selber persönlich nochmal 2 Millionen als Strafe oder im Rahmen eines Vergleichs. Aber die SEC nennt das einen Massive Fraud, also massiven Betrug, und Sham Audit mit, also eine Scheinabschluss oder wie sagt man Audit? Scheinprüfungsfabrik, könnte man sagen. Die hat immerhin 1500 Kunden gehabt, viele so Mid- und Small-Cap-Firmen, also kleinere Firmen an der Börse notiert und sollen regelmäßig halt nicht die gängigen Prüfungsstandards eingehalten haben. Und genau, unter anderem haben die auch den Audit für Trump Media gemacht, aber wie gesagt, auch für 1500 andere, muss man sagen. Aber trotzdem ist es vielleicht kein Zufall.
Also hört sich fast nach einer geringen Strafe an, oder? 14 Millionen?
Ja, ich finde es auch ein bisschen günstig, ehrlich gesagt. Ja. So ist es halt.
Sonst, OpenAI, mit die witzigste E-Mail, die du wahrscheinlich nicht mitbekommen hast, hat uns Stefan geschrieben. Und zwar hat er wohl irgendwo herausgefunden, dass alephalpha.eu auf OpenAI verlinkt. Also selbst wenn man sich irgendwie um die große AI-Sachen kümmert, macht man dann doch so Kleinigkeiten, dass man sich irgendwie eine EU-Domain oder so irgendwie besorgt vom Konkurrenten, um die dann auf die eigene Quelle zu linken.
Kann ich gerade nicht nachvollziehen. Die scheint in der Hand eines Domain-Händlers zu sein.
Das bedeutet, es macht einfach ein Domain-Händler, der das...
Also genau, der konnte es vielleicht monetarisieren darüber oder so. Das könnte sein.
Das heißt, er macht einen Affiliate-Link oder so? Oder wie monetarisiert er das?
Wäre eine Möglichkeit, ja.
Ja, aber OpenAI hat andere Probleme. Die haben sich jetzt von zwei Leuten getrennt, beziehungsweise zwei Top-Executives sind rausgegangen, die seit Jahren dabei sind. Wahrscheinlich ein bisschen die Nachwehen von dem November, als Sam Altman mal kurz weg war. Einmal jemand, der seit Jahren mit OpenAI oder mit Sam Altman zusammenarbeitet, sogar schon in dem ersten Y Combinator Startup gearbeitet hat. Und eine Person, die für People zuständig war, Vice President of People. Das, ja, die scheint wahrscheinlich im November ein bisschen mehr gealtert zu sein als sonst und ein bisschen mehr Stress gehabt hat als sonst. Sonst ganz so groß finde ich so News dann auch nicht, wenn die so lange in den Unternehmen sind, dass die irgendwann weiterführen, also was anderes machen wollen, kann ich auch verstehen, oder?
Ja, dass sie jetzt gleichzeitig gehen, wird wahrscheinlich so ein bisschen interpretiert und dass es eben die sagen Head of People und Head of Non-Profit and Strategic Initiatives ist. Man vermutet, dass es so ein bisschen im Zusammenhang mit dem wilden November bei OpenAI sein könnte und so eine Art Nachwehen, glaube ich, hast du auch gerade richtig gesagt. Aber ansonsten natürlich gehen da auch mal Leute. So überraschend ist es vielleicht nicht. Und ich meine, Sam Altman sagt eigentlich immer, also relativ klarer, dass es eine For-Profit-Company ist und das eigentlich nicht, scheint nicht mehr viel übrig geblieben zu sein von dem üblichen Konstrukt. Und er sagt ja auch immer, er hätte es eigentlich, wenn er es nochmal bauen würde, hätte er es so nicht mehr gebaut, sondern gleich For-Profit gemacht. Und das klingt schon. Und er redet aus, also er war ja sehr diplomatisch am Anfang und wenn man die letzten Interviews hört, dann klingt da so ein bisschen, also man spürt ihm die Macht, die er hinzugewonnen hat, ein bisschen an, finde ich, ehrlich gesagt. Was höchst problematisch ist, dass so viel Macht in der Hand von einer Person, also sozusagen, wenn du eine Firma hast, die AGI bauen will und die sozusagen das absolute Gegenteil von Open ist und dann eine Person so viel Macht hat, ist das natürlich schon höchst problematisch.
Gibt es jetzt irgendwie ein Cap-Table, der zeigt, wie viel Macht er persönlich an dem Unternehmen hat? Oder sagt er da immer noch so, ja, mir gehört nichts, ich mache das alles nur...
Keine Ahnung, was da der letzte Stand ist.
Denn, um dich zu befreien, einmal kurz in die Zukunft schauen. Diese Woche gibt es eine ganze Menge an Earnings. Mich interessiert natürlich hauptsächlich, was du über ZipRecruiter denkst. Vielleicht auch Airbnb. Datadog hast du eben erwähnt, bist du investiert. Magst du einen kurzen Ausblick geben, wie du denkst, wie die Woche werden könnte?
Oh, das ist so Crystal Balling. Ich weiß nicht, ob also Palantir kommt, die war am letztes Mal eher positiv überrascht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin gespannt, wie lange sie so tun können, als sagen würden sie, als wären sie ein starker AI-Profiteur. Ja, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Obwohl, andererseits, wenn du siehst, wie, also wir haben letztes Mal darüber geredet, dass wie Accenture und Deloitte und Wyman und wie die alle profitieren von der Implementierung von AI in Unternehmen. Und ich glaube ja, dass das so ein bisschen der Job von Palantir ist, also Leute sozusagen in so Projektteams in Firmen zu schicken, die mit ihren eigenen Daten nichts anfangen können. Und man kann natürlich sagen, dass wenn das gerade dieses Gen-AI-Business gerade bei den großen Systemhäusern oder Systemintegratoren funktioniert, dann könnte es dafür sprechen, dass es auch Palantir ein bisschen Rückenwind gibt. Also ich würde auf jeden Fall nicht gegen Palantir wetten gerade. Ich glaube nur, dass es eben niemals eine Produktcompany sein wird so richtig. Gleichzeitig muss man sagen, ihre Margen sind halt so als fast so gut, als wären sie eine Produktcompany. Von daher ist es auch ein bisschen müßig darüber, sagen weiter rumzuschwadronieren. Hims und Hers, so wartet man immer weiter, dass das Wachstum noch sich stärker verlangsamt. Aber prinzipiell, glaube ich, haben sie bisher immer gute Zahlen gezeigt. Disney, muss man gucken, wie sie jetzt mit weniger Marketing und so weiter klarkommen. Und dann Datadog, befürchte ich so ein bisschen eine weitere Verlangsamung des Wachstums. Könnte auch mal eine negative Überraschung sein, so wie bei Twilio alles schon passiert. Shopify, würde ich sagen, eher wieder Rückenwind, langsam. So müssten eigentlich das, die Talsohle so ein bisschen durchschritten haben. Affirm das Gleiche eigentlich. Haben wahrscheinlich auch schon einen Tiefpunkt gesehen. Robinhood könnte von Krypto profitieren. Airbnb, schwerer Marktfernwohnung gerade, gleichzeitig aber so ein gut positioniert, könnte relativ gesehen zumindest stark aussehen, aber würde schon auch sagen, also könnte, Airbnb könnte ich mir vorstellen, dass sie nach vorne die Guidance ein bisschen nach unten anpassen und dass ihnen das, also schlechter Ausblick, gute Zahlen, schlechter Ausblick vielleicht. Trade Desk, immer positiv überrascht bisher. Ist ja eine Aktie, wo ich ein bisschen traurig bin, dass die nicht gekauft habe vor 5 Jahren. Ja, Beyond Meat ist ein Trainwreck. Bin ich gespannt, was kommt. ZipRecruiter, glaube ich, bleibt auch noch weiterhin schwer. So, würde ich am liebsten gar nicht hingucken.
Das geht vielen so, die diesen Podcast hören. Denken alle.
Ja.
Wie kriegen die einen Turnaround?
ZipRecruiter? Na, einmal, sondern braucht, muss der Jobmarkt insgesamt sich nochmal drehen und so ein bisschen Liquidität. Also wenn AI tatsächlich mal kommt, dann werden ja schon viele Jobs gewechselt werden. Vielleicht nicht zwangsläufig wegfallen, aber gewechselt werden. Das könnte auch nochmal interessant werden, glaube ich. Aber prinzipiell, so dass dieses grunddemografische Problem haben alle Länder, deswegen glaube ich prinzipiell auch schon weiter an ZipRecruiter.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Beenden deiner Präsentation. Ich freue mich sehr, wenn du mich gleich hier in Hamburg besuchst und bin gespannt.
Ja, ich auch. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Blöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.